SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Darum geht es bei uns bis 18.30 Uhr. Krach auf der Klimakonferenz. Kriegt die COP die Kurve? Krach ums Bürgergeld. Die Ampel wirbt um einen Kompromiss. Und Krach um die WM. FIFA-Chef Infantino wehrt sich gegen Kritik. Schockmoment auf der COP27. Dass Weltklimakonferenzen verlängert werden, das gehört ja zur Regel. Aber das, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute Vormittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz sagte, das ließ dann doch aufhorchen.
Wir sind hier auf dieser Klimakonferenz, um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten. Wir sind hier auf dieser Klimakonferenz, um die größte Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts einzudämmen. Und das ist die Klimakrise. Und deswegen haben wir als Europäer in der Nacht gestern und am Vortag so deutlich gemacht, wir werden keinen Vorschlägen zustimmen, die das 1,5-Grad-Ziel zurücknehmen.
Das 1,5-Grad-Ziel zurücknehmen? Auf einer internationalen Konferenz zum Schutz des Klimas? Wie hat es so weit kommen können? Für viele Beobachterinnen und Beobachter ist klar, fahrlässige Verhandlungsführung von Ägypten und Bremsen von Staaten wie China und Saudi-Arabien haben die COP27 heute an den Rand des Scheiterns gebracht. Aber mittlerweile scheint sich die Situation beruhigt zu haben. Ich frage nach bei Werner Eckert. Er ist der SWR-Umweltexperte und für uns bei der Weltklimakonferenz. Herr Eckert, heute Vormittag sah es ja so aus, als drohe ein Fiasko bei dieser Weltklimakonferenz. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
Man hat Papiere auf dem Tisch liegen, die zum ersten Mal jetzt zumindest von der Form her diskutabel sind. Und Staaten haben auch durchaus erkennen lassen, dass sie auf dieser Basis den Weg zu einem Kompromiss sehen, bei dem allerdings alle weit zurückstecken müssen.
Ist der inhaltliche Knackpunkt denn immer noch dieser Klimaschäden-Ausgleichsfonds?
Das ist der ikonische Punkt dieser Klimakonferenz. Und ich glaube, auch die EU, das haben wir gerade gehört, die Deutschen sind froh, dass dieser Punkt verankert ist und dass man zwar diesen Fonds hier nicht gründen wird, sondern nur eine Diskussion darüber beginnt, mit dem Ziel, ihn zu gründen. Aber dass es einen Fonds geben soll, das ist grundsätzlich wohl damit sicher, wenn man dieses Abschlusspapier durchkriegt. Und das war wohl die Hauptsache, weswegen auch die EU andere Ziele zurückgesteckt hat.
Wobei es zwischendurch ja sogar zur Debatte stand, ob das 1,5-Grad-Ziel noch in dieses Abschlusspapier kommt. Das ist mittlerweile aber vom Tisch.
Also da geht es um die politische Deklaration. Das ist sozusagen eine Erklärung der Konferenz, nicht um harte Verhandlungsfakten. Und in dieser Erklärung in der Tat hat man im Grunde jetzt nochmal das wiederholt, was man auch letztes Jahr in Glasgow geschrieben hatte. Insofern ist das zumindest kein Rückschritt und das dürfte eben auch eine Zustimmung dann am Ende des Tages für viele möglich machen.
Ägypten steckt im Moment viel Kritik ein für seine Verhandlungsführung. Hat der Gastgeber danach gebessert?
Ja, er hat zumindest zugelassen, offensichtlich, dass das UN-Klimasekretariat, das sind diplomatische Profis, ihm unter die Arme greift. Das hat er bislang abgelehnt gehabt und so lange lief die Verhandlung auch einigermaßen chaotisch. Wir haben uns viele Zeiten erzählt, keine richtigen Texte, keine, die man wirklich diskutieren konnte, die waren formal unzureichend, die waren den Parteien gar nicht zugestellt worden und so weiter. Das hat sich am Mittag geändert mit diesen Papieren, die jetzt formal wirkliche Beschlussgrundlagen sind und mit denen die Diplomaten dann auch was anfangen könnten. Das ist nicht die gleiche Handschrift, da hat jemand anderer eingegriffen.
Ägypten ist die eine Seite, die Verhandlungsführung als Gastgeber. Welche Rolle hat denn China jetzt in diesen letzten Stunden heute eingenommen?
Also China hat die ganze Zeit eine Haltung eingenommen, die weit zurückreicht im Grunde in die Philosophie der 1990er Jahre. China sieht sich als Entwicklungsland und es hat die Erfahrung gemacht, das ist sehr kommod, wenn man so argumentiert. Die Klimarahmenkonvention, also die Urmutter des Klimaschutzes, lässt das auch explizit zu und darauf zieht sich China immer wieder zurück. Und ob das Spiel noch lange funktioniert, wenn man gleichzeitig ja der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit mittlerweile ist, das ist die andere Frage. Aber das müssen die nächsten Jahre dann vielleicht auch zeigen. Jedenfalls war der ägyptische Konferenzpräsident Shukri wohl doch deutlich beeinflusst von der Haltung Chinas und auch Saudi-Arabiens. Die Ägypter sind von beiden Staaten wirtschaftlich sehr abhängig.
Geht es vor dem Hintergrund, dass diese Klimakonferenz ja kurz fast vor dem Scheitern stand, jetzt nur noch um Schadensbegrenzung oder erwarten Sie einen echten Schritt nach vorn am Ende dieser Konferenz?
Also Klimakonferenzen stehen immer kurz vor dem Scheitern und sie bringen am Ende immer nicht das, was man erwarten sollte. Das liegt auch an der Natur der Sache. Die UNO ist keine Weltregierung und kann keine Staaten zwingen, etwas zu tun. Staaten müssen das freiwillig tun, und zwar alle. Und keiner darf widersprechen. Und das macht es eben unendlich schwierig, einen Fortschritt zu erzielen. Der Fortschritt ist hier immer eine Schnecke.
Die nächste COP soll ja im Ölstaat Vereinigte Arabische Emirate stattfinden. Halten Sie das für eine gute Idee, auch angesichts der Erfahrung mit Ägypten und, Sie haben es gerade erwähnt, Saudi-Arabien in diesem Jahr?
Das ist keine Frage, ob jemand das für eine gute Idee hält. Die UNO hat ihre Regeln und nach diesen Regeln wechseln sich bestimmte Weltregionen ab. Und nächstes Jahr ist eben die Region dran und die wird bewirbt sich ein Staat sozusagen und man kann dem nicht einfach absagen, weil er einem nicht genehm ist. Also das ist das Regelwerk. Es ist manchmal, und das haben wir dieses Jahr gesehen, das könnten wir möglicherweise auch nächstes Jahr erleben, extrem hinderlich für den Fortschritt. Aber ändern kann man das an der Stelle nicht.
Das war unser Umweltexperte auf der Weltklimakonferenz, Werner Eckert. Das Gespräch haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es ist jetzt 18.11 Uhr. In der Ukraine sind auch heute die Schreckensmeldungen nicht abgerissen. Gut eine Woche ist die Befreiung der Stadt Cherson her und mittlerweile dringt immer mehr über die Zeit der russischen Besatzung ins Licht. Auch internationale Rechercheteams versuchen jetzt aufzuarbeiten, was in den vergangenen Wochen in der südukrainischen Stadt geschah. Helge Rosenkranz bringt uns auf den neuesten Stand.
Ein Forscherteam der US-amerikanischen Universität Yale recherchiert mögliche Kriegsverbrechen der russischen Armee in Cherson. Laut einer Studie der Universität sind während der Besatzung mehr als 200 ukrainische Beamte, Lehrer, Journalisten und Angehörige der Justizbehörden rechtswidrig verhaftet worden. Etwa ein Viertel dieser Verhafteten sei mutmaßlich gefoltert worden, viele würden weiterhin festgehalten oder seien verschwunden. Als Verantwortliche benennen die Forscher aus Yale das russische Militär und den Geheimdienst FSB. Die ukrainischen Behörden ermitteln sogar in mehr als 430 Fällen von Kriegsverbrechen und haben nach eigenen Angaben 4 mutmaßliche Folterkammern entdeckt. Die russische Armee hatte sich vor wenigen Tagen aus Cherson zurückgezogen. Aber auch das russische Außenministerium fordert Ermittlungen wegen möglichen Kriegsverbrechen. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und Amnesty International sollten Vorwürfe gegen die Ukraine prüfen. In sozialen Medien kursieren Videos, in denen zu sehen sein soll, wie ukrainische Soldaten russische Gefangene erschießen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die UN-Menschenrechtsdelegation in der Ukraine ermittelt schon länger wegen möglicher Kriegsverbrechen, verübt von Angehörigen beider Seiten des Konflikts. Derweil gehen die Kämpfe besonders im Osten der Ukraine weiter. Nach ukrainischen Angaben hat die russische Armee Einheiten in den Osten verlegt, die zuvor aus dem Gebiet um Cherson im Süden des Landes abgezogen worden waren. Laut Militärexperten hat Russland aber im Osten seit Beginn des Einmarsches in die Ukraine vor 9 Monaten nur wenig Geländegewinne erzielt. Der ukrainische Vize-Verteidigungsminister glaubt indes nach eigener Aussage an ein Ende des Krieges zur Mitte des nächsten Jahres. Schon im Dezember könnten die eigenen Truppen auf die von Russland annektierte Krim-Halbinsel vorrücken.
Soweit Helge Rosenkranz. Auch während des Ukraine-Kriegs oder vielleicht gerade wegen des Ukraine-Kriegs muss immer mal wieder daran erinnert werden, in welchen weltweiten Krisen Russland noch so seine Finger im Spiel hat. Die Zerbombung syrischer Städte gehört genauso dazu wie der brutale Einsatz der Wagner-Gruppensöldner in Mali. Und um ein weiteres Beispiel aus diesem Jahr zu nennen, Kasachstan. Als die Menschen dort Anfang des Jahres gegen ihre Regierung aufbegehrten, ließ der kasachische Präsident Kasym Schomart Tokajew mithilfe russischer Soldaten das eigene Volk kurzerhand zusammenschießen. Morgen stehen in Kasachstan Präsidentschaftswahlen an. Dass der Machthaber im Amt bestätigt wird, gilt als ausgemachte Sache. Korrespondentin Annette Kammerer berichtet für uns aus dem Land.
Am 7. Januar bricht für Aydos Meldechan seine Welt zusammen. Der Familienvater zeigt ein Video auf seinem Handy. Zu sehen ist sein altes Auto. Überall bohren sich kleine Löcher durch das schwarze Blech. Es sind Einschusslöcher eines Maschinengewehrs.
Das hier ist ein Stück Schädelknochen der kleinen Aykurkem. Hier haben sie von hinten geschossen. ins Nummernschild, in die Rückscheibe, in die Kopfstütze des Fahrersitzes.
Es ist damals kalt im kasachischen Almaty. Die meisten Geschäfte sind wegen der Feiertage noch geschlossen. Melderans ältester Sohn, der 18-jährige Baujan, fährt mit seinen Geschwistern los zu einem Supermarkt am anderen Ende der Stadt.
Die Ampel wird rot, mein Sohn hält und dann wird plötzlich das Feuer eröffnet. Die Kugel des Scharfschützen hat meiner 4-jährigen Tochter den Kopf zerschmettert. Am 7. Januar habe ich meine Tochter verloren. Meine älteste Tochter wurde von 7 Kugeln getroffen, hat aber überlebt. Mein ältester Sohn hatte Schusswunden an beiden Armen und an der Schulter.
Es ist genau der Tag, an dem der kasachische Präsident Kasym Schomart Tokayev seinen Sicherheitskräften den Schießbefehl erteilt. Denn seit gut einer Woche demonstrieren überall im Land Hunderttausende Menschen. Zuerst gingen sie auf die Straße, um gegen die Treibstoffpreise zu demonstrieren, die sich schlagartig verdoppelt hatten. Schnell aber forderten sie auch den Rücktritt des Präsidenten, riefen: Alter Mann, tritt ab. Untersuchungen lokaler Menschenrechtsbehörden werden später nahelegen, dass die friedlichen Proteste instrumentalisiert wurden, und zwar von gewaltbereiten Akteuren aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nazarbayev. Um an der Macht zu bleiben, ruft Tokayev das von Russland angeführte Militärbündnis OVKS um Hilfe. Etwas, das bis heute Folgen habe, erklärt der Politologe Dimash Aljanov.
Wessen Truppen wurden im Januar gerufen, um an der Macht zu bleiben? Russische Truppen. Und das hat den Menschen hier natürlich sehr geschadet.
Russland werde von vielen hier seitdem als Feind gesehen, erzählt der Politologe, und Präsident Tokayev als derjenige, der auf sein eigenes Volk schießen ließ. Wohl auch deshalb will sich Tokayev jetzt noch schnell wiederwählen lassen, denn die wirtschaftliche Situation wird von Tag zu Tag schlechter, die Unzufriedenheit der Kasachen wächst. Doch auch wenn niemand an der Wiederwahl Tokayevs am Sonntag zweifelt, ob er die nächste Amtszeit allerdings überstehen wird, ist ungewiss, meint Dimash Aljanov.
Ich glaube, die Menschen haben verstanden, dass sie ihre Muskeln zeigen können und dass sie, wenn nötig, Druck ausüben können. Das ist nicht nur ein Signal an die Gesellschaft, sondern auch an Teile der Elite. Das heißt, jemand mit den richtigen Mitteln und Ambitionen kann die Gesellschaft mobilisieren und damit nicht nur um den Zugang zu Ressourcen streiten, sondern wirklich versuchen, um die Macht zu kommen. Konkurrieren. Und vielleicht werden genauso die nächsten 7 Jahre aussehen. Präsident Tokayev wird unter Druck geraten.
Währenddessen suchen Menschen wie Melderan, der im Januar seine 4-jährige Tochter verlor, bis heute vergeblich nach Gerechtigkeit. Sein Sohn wurde nur wenige Monate nach dem Beschuss in die Armee eingezogen. Seine Tochter steht vor Gericht und er selbst wird vom Geheimdienst verfolgt, erzählt Aidos Melderan. Trotzdem werde er niemals aufhören, nach der Wahrheit zu suchen. Das Regime habe ihm das Wertvollste im Leben genommen, sagt der Familienvater. Jetzt habe er vor nichts mehr Angst.
Viele Tote, kein Frieden. Annette Kamera berichtete aus Kasachstan von der bevorstehenden Präsidentschaftswahl. Es war der bundespolitische Streit der vergangenen 2 Wochen. SPD, Grüne und FDP gegen CDU und CSU in Sachen Bürgergeld. Die Ampel wollte ihr Prestigeprojekt eigentlich zum 1. Januar an den Start bringen. Doch der Union geht das alles viel zu schnell. Und überhaupt befürchtet sie, dass der Nachfolger von Hartz IV die Abkehr vom Prinzip fördern und fordern bedeutet. Weshalb die Union im Bundesrat halt Stopp sagte. Nun muss ein Kompromiss her. Nur haben es die Parteien dabei unterschiedlich eilig. Claudia Plass aus Berlin mit den Einzelheiten.
Noch zeichnet sich im Streit um das geplante Bürgergeld keine Einigung zwischen der Ampelkoalition und der Union ab. Zwar zeigte sich FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray zuversichtlich, dass eine Verständigung schnell gelingen kann. Dzirsaray setzt dabei auf eine Kompromisslösung. Seine Partei, sagte er, habe bereits deutlich gemacht, dass man für konstruktive Vorschläge der Union offen sei. Der FDP-Politiker nannte als Beispiel das Thema Sanktionen, aber auch beim Schonvermögen oder bei Zuverdienstregeln bekräftigte er Verhandlungsbereitschaft. Die Union allerdings erwartet offenbar keine schnelle Lösung. CDU-Parteichef Friedrich Merz forderte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Zugeständnisse von der Ampelkoalition.
Wir erwarten von dieser Regierung, dass sie auch einen Schritt, und zwar einen großen Schritt, auf uns zugeht, wenn wir eine gemeinsame Lösung für dieses sogenannte Bürgergeld in den nächsten Tagen und Wochen finden wollen.
Merz sprach von einer, so wörtlich, verkorksten Reform. Insbesondere mit den Sozialdemokraten diskutiere die Union darüber, ob man daraus noch etwas machen könne. Für die Union steht laut Merz dabei fest, es müsse darum gehen, Anreize zu setzen, damit Arbeitslose schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehrten. Die Botschaft, die vom Bürgergeld ausgehen müsse:
Nicht alle rein, sondern so schnell wie möglich wieder raus, damit aus denen, die Sozialleistungen bekommen, morgen wieder Beschäftigte werden.
Dies könne und müsse auch mit Sanktionen begleitet werden, so Merz. Wie schwierig die Diskussionen zwischen der Union und der SPD aber offenbar sind, wurde auch bei einer Rede von SPD-Chefin Saskia Esken bei einem Parteitag der baden-württembergischen SPD in Friedrichshafen deutlich. Esken warf der Union Desinformation beim Bürgergeld vor. Konkret ging es um höhere Regelsätze als Teil des geplanten Bürgergeldes.
Natürlich gehören dazu Regelsätze, die die Inflation wirklich abbilden. Und die Argumentation der Union bei solchen Regelsätzen, lohne sich Arbeit nicht mehr, basiert auf Fake News. Fake News, die aufstockende und ergänzende Sozialleistungen komplett ausblenden. Vor allem ist diese Argumentation schäbig, weil sie arme Menschen gegen die ärmsten Menschen ausspielt.
Es sei falsch, sagte Esken in Richtung Union, zu unterstellen, dass mit dem Bürgergeld Menschen nicht dazu zu motivieren seien, zu arbeiten. Dies zeige ein abgründiges Menschenbild. Wichtig sei, so Esken, dass mit dem neuen Bürgergeld eine neue Kultur im Umgang mit Menschen in Not verbunden werde. Es gehe unter anderem um Vertrauen und Respekt, wie die SPD-Politikerin betonte. Nach den Plänen der Ampelregierung soll das neue Bürgergeld die alten Hartz-IV-Gesetze zum Jahreswechsel ablösen. Teil des Vorhabens sind höhere Regelsätze, zudem soll es weniger staatliche Sanktionen geben. Der Gesetzentwurf zum Bürgergeld von Arbeitsminister Hubertus Heil hatte im Bundesrat aber keine Mehrheit bekommen. Die Länder mit Regierungsbeteiligung der Union lehnten die Reform ab. In der kommenden Woche soll der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat über einen Kompromiss im Streit über das Bürgergeld beraten.
Und wir bleiben beim Thema, zumindest ein bisschen. Es klang gerade schon im Beitrag aus Berlin an. Die SPD Baden-Württemberg hat heute in Friedrichshafen ihren Landesparteitag abgehalten, mit Prominenz aus Berlin. Neben Saskia Esken hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Genossinnen und Genossen beehrt. Und auch bei ihm und vielen anderen Rednern des Tages ging es um den Streit über das Bürgergeld. Aber es gab auch andere Themen. Unter anderem wurde der Landeschef mit großer Zustimmung in seinem Amt bestätigt. SWR-Reporterin Phyllis Kückrikoll berichtet.
95,6% hat Landeschef Stoch am Samstagnachmittag von seinen Genossinnen und Genossen bekommen. Das ist Bestätigung für seine Arbeit, aber auch Rückenwind. Den spürt Stoch schon länger, weshalb auch seine Rede eine Abrechnung mit der grün-schwarzen Landesregierung war. Ministerpräsident Kretschmann habe mit aller Gewalt eine Ampel in Baden-Württemberg verhindert und mache keine Zukunftspolitik.
Mit der CDU kommen die Grünen nicht einmal bei den allergrünsten Themen voran. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist unser seit über 10 Jahren grün regiertes Bundesland im hinteren Tabellenende in Deutschland. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses Land wird nicht grün regiert. Es wird von einem Grünen regiert. Das heißt noch lange nicht, dass Zukunftspolitik und nachhaltige Politik in diesem Land entsteht.
Aber nicht nur am Ministerpräsidenten hat sich SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch abgearbeitet. Die CDU sei der große Blockierer beim Ausbau der Erneuerbaren und aktuell beim Bürgergeld. Die Christdemokraten hetzten Menschen, die wenig haben, gegen die auf, die noch weniger hätten.
Wenn ich das Gegenteil von Solidarität erklären sollte, ich müsste eigentlich nur auf die CDU zeigen. Und liebe Genossinnen und Genossen, zur Wahrheit gehört auch, wenn Baden-Württemberg wegen Herrn Kretschmann nicht von einer grün-schwarzen Regierung, sondern von einer Zukunftskoalition regiert wäre, wäre das Bürgergeld bereits beschlossen und vielen Menschen wäre geholfen in diesem Land.
Solidarität war auch das Kernthema in der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dass die CDU sich so gegen das Bürgergeld gestellt habe, dafür findet Scholz klare Worte.
Das ist abgehoben und das ist hochnäsig und das hat mit Leistung, muss sich lohnen, überhaupt nichts zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Es ging viel um Solidarität in der Gesellschaft, um den sozialen Zusammenhalt zwischen allen Bevölkerungsgruppen, aber auch um Solidarität mit der Ukraine. Die Menschen dort erlebten zurzeit Furchtbares, so Scholz, der in Friedrichshafen den russischen Präsidenten Putin direkt ansprach.
Beende diesen Krieg, ziehe deine Truppen zurück und mache den Weg frei für Gespräche über einen Frieden, der kein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine sein. Kein Land ist der Hinterhof eines Nachbarn und niemand darf sich das Territorium eines anderen aneignen.
Ein Beitrag von Phyllis Kückrikoll. Morgen beginnt die umstrittene Weltmeisterschaft der umstrittenen FIFA im umstrittenen Katar. Und angesichts so viel Strittigem und Kritik ist heute FIFA-Chef Gianni Infantino ein bisschen der Kragen geplatzt. Auf einer Pressekonferenz hat Infantino heute die Kritik an der WM scharf zurückgewiesen. Philipp Sommer mit den Einzelheiten.
Gianni Infantino im Angriffsmodus.
Heute fühle ich mich als Katari. Heute fühle ich mich schwul. Heute fühle ich mich als Gastarbeiter.
Der FIFA-Präsident mit Generalkritik an den WM-Kritikern. Infantino, selbst Sohn von italienischen Gastarbeitern in der Schweiz, zieht dafür erstaunliche persönliche Parallelen.
Ich weiß, was es bedeutet, diskriminiert zu werden. Als Ausländer, als Kind wurde ich in der Schule gehänselt, weil ich rote Haare hatte und Sommersprossen.
Nach den Sommersprossen wird der Ton scharf. In einem 45-minütigen Monolog prangert Infantino überzogene Kritik an Katar an. Rassismus gegenüber dem Gastgeber, die Doppelmoral und Überheblichkeit der Europäer gegenüber einem sich rasant entwickelnden Emirat.
Wenn wir schauen, was wir Europäer in den letzten 3000 Jahren alles gemacht haben, dann müssten wir uns eigentlich die nächsten 3000 Jahre dafür entschuldigen und keine Moralvorträge halten.
Scheinheilig sei die Diskussion um die Menschenrechte auf dem Rücken des Fußballs, jetzt wo die Politik Dauergast sei in Katar, aus anderen Gründen.
Alle kommen hierher und wollen Katars Gas. Und wer fragt nach den Gastarbeitern? Wer? Das tun die FIFA und der Fußball.
Der Gastgeber habe schon 350 Millionen Dollar an Entschädigungen an Arbeiter für ausgefallene Löhne und auch Todesfälle bezahlt. Die FIFA habe einen Vermächtnisfonds für das WM-Turnier eingerichtet. Die Höhe sei noch unklar. Alles sei geregelt.
Don't criticize Qatar, don't criticize the players.
Kritisieren Sie nicht Qatar, nicht die Spieler. Wenn Sie wollen, kritisieren Sie die FIFA, kritisieren Sie mich. Ich bin für alles verantwortlich. Aber lasst die Leute die WM genießen. Wollen wir weiter auf andere spucken, weil sie anders aussehen oder anders fühlen?
Weitere kritische Fragen, wie etwa die Brüskierung der FIFA und seines Biersponsors durch das kurzfristige Verbot von Alkohol in und um die Stadien, tat Infantino einfach ab.
Budweiser, wenn das unser größtes das Problem bei der WM ist, dann unterschreibe ich sofort, dann lege ich mich an den Strand bis zum 18. Dezember.
90 Minuten lang parierte Infantino jede Kritik und ganz am Schluss setzte sein Nebensitzer, FIFA-Pressesprecher Brian Swanson, noch einen drauf, mit einem Outing vor versammelter Weltpresse.
Ich sitze hier als schwuler Mann auf offener Bühne. Ich glaube, hier sind alle willkommen. Nur weil Gianni nicht schwul ist, heißt das nicht, dass ihm das Thema egal ist. Es ist ihm wichtig.
Die FIFA beginnt die WM mit voller Offensive.
Philipp Sommer berichtete von der FIFA im Angriffsmodus. Und auch in unserer samstäglichen Kolumne geht es um die WM.
SWR 2. 2 Minuten mit Gerhard Leitner.
Morgen ist es also soweit. Um 17 Uhr unserer Zeit wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar angepfiffen. Dann wird der Gastgeber gegen Ecuador den großen Fußballzirkus eröffnen. Es ist natürlich reiner Zufall, dass morgen auch Totensonntag ist, an dem die evangelischen Christen der Verstorbenen gedenken. Sicher nicht der vielen Toten beim Bau der gigantischen Arenen für die Fußball-WM. Wie gesagt, reiner Zufall. Eines allerdings ist für mich tatsächlich gestorben, die Faszination für dieses Turnier. Und das liegt nicht nur an der Jahreszeit. Public Viewing im Sommer, okay, aber nicht bei Glühwein und heißen Maroni. Aber das wäre noch mein geringstes Problem. Die FIFA ist mein größtes Problem. Dieser arrogante Haufen erwirtschaftet Milliarden und zahlt in der Schweiz als gemeinnütziger Verein praktisch keine Steuern. Die weißen alten Männer haben es geschafft, eines der schönsten Sportfeste in die Todeszone zu ziehen. Das, was das Internationale Olympische Komitee bereits in China an Verlogenheit vorgeführt hat, wird jetzt in Katar auf die Spitze getrieben. Mir tun auch die Spieler leid, die bis zum 18. Dezember irgendwie zeigen sollen, dass sie das mit den Menschenrechten in Katar nicht in Ordnung finden, aber bloß nicht so arg, dass es zum Eklat kommt. Eigentlich schade, denn alleine die Vorstellung, dass katarische Sicherheitskräfte Manuel Neuer vom Spielfeld zerren, wenn er eine Regenbogenarmbinde anlegt, was da los wäre. Aber mal ehrlich, das sind hochspezialisierte Fußballer, die sind da hingefahren, um zu spielen und zu gewinnen. Und das geht nur, wenn die voll konzentriert und fokussiert sind. Ich brauche das auch nicht, dass da vom DFB ausgewählte Spieler weichgespülte Statements abgeben. Nein, die können gar nichts für den wüsten Wahnsinn. Aber die Verantwortlichen, die sollte man an der Nase durch die Dünen ziehen. Der verlogene Tanz um das goldene Fußballkalb muss endlich aufhören. Der Tag des Endspiels, der 18. Dezember, wäre übrigens ein guter Termin, um zu Kreuze zu kriechen. Es ist der 4. Advent. Die Ankunft des Herrn ist dann nicht mehr weit.
Das war unsere Kolumne 2 Minuten von Gerhard Leitner.